Wir sitzen heute mitten in der Innenstadt im Unperfekthaus. Mir gegenüber sitzt Inga-Marie Sponheuer von den Grünen, Oberbürgermeisterkandidatin in diesem Jahr. Warum sitzen wir hier? Bist du gerne hier im Unperfekthaus?
Ich bin total gerne im Unperfekthaus, ja. Mhm. Ich hatte ursprünglich das Kulturforum in Steele vorgeschlagen. Mhm. Das hat jetzt wohlverdient eine kurze Pause, deswegen konnten wir da nicht hin. Mhm. Und dann war die Frage, welcher Ort hat noch was mit mir zu tun? Mhm. Und ich habe dann das Unperfekthaus gewählt. Was ist die Parallele? Ich glaube, beide Orte stehen einfach ja, für eine Nähe zu Bürgerinnen und Bürgern, für Vielfalt auch, also erstmal von den Menschen her, aber auch von den Angeboten, die sie machen. Mhm. Im Kulturforum habe ich früher als Kind schon viel Zeit, weil ich bin in Steele und Huttrop aufgewachsen und bin aber dann, seitdem das UPH sich gegründet hat, primär eigentlich auch hier. Ja, du kannst hier Kultur machen, hier treffen sich aber auch Initiativen und Vereine. Mhm. Ich habe hier auch mal mitbekommen, dass eine Tagung war, also auch Wirtschaft kommt hier hin. Es ist einfach ein offener Ort und ja, auch gemeinwohlorientiert und ich mag das.
Mhm. Wie viel Perfektionistin bist du denn, wenn wir jetzt schon über unperfekt sein sprechen?
Es kommt darauf an, worum es geht. Mhm. Ich kann, glaube ich, bei relativ viel auch sagen, man muss mal fünfe gerade sein lassen, damit man überhaupt weiterkommt, weil man alles immer in den Perfektionismus denkt und den Anspruch hat, kommt man, glaube ich, nicht viel weiter. Man muss auch mal irgendwie zufrieden sein, wenn etwas gut läuft, aber nicht perfekt. Mhm. Dann gibt es aber mit Sicherheit auch, wenn ich arbeite, auch Dinge, wo ich Perfektionismus an den Tag lege, wo der auch gebraucht wird. Das würde ich jetzt nicht, ich bin nicht perfektionistisch, aber ich bin auch nicht jemand, der sich schnell zufrieden gibt. Ich würde sagen, es ist eine gesunde Balance.
Mhm. Ja, du bist ja viel auch in der Kultur hier in Essen unterwegs. Wie gefällt dir denn die Kulturlandschaft in der Stadt?
Gut. Ich finde die total vielfältig. Ich mag erstmal, also es gibt ja, was ist Kultur? Das ist ja erstmal eine total riesige Frage. Mhm. Und auf die ich jetzt auch keine Antwort geben kann und auch gar nicht möchte, weil es ja da auch unterschiedliche Auffassungen von gibt. Mhm. Ich selber komme ja primär aus der kulturellen Bildung, also Kultur für und mit Kinder und Jugendlichen. Und da gibt es schon sehr, sehr viel hier in dieser Stadt und auch viel Engagement, viele engagierte Künstler und Künstlerinnen, viele aber auch Organisatorinnen. Und man muss von erfahren, man muss wissen, wo das stattfindet. Wenn man sich damit aber mal auseinandersetzt und die Orte besucht, ich habe ja jetzt im Sommer auch am Maschinenhaus noch ein Projekt mitgemacht, die Future City, und da waren auch über 100 Kinder, dann erfüllt mich das, dann gibt mir das auch ganz viel Energie. Und wenn man sich die Vielfalt in Essen anschaut, dann gibt mir das auch Energie.
Hast du außer dem Kulturforum zum Beispiel noch einen anderen Lieblingsort, so in kultureller Hinsicht? Bist du gerne im Theater oder was ganz anderes?
Das ist nach Lust und Laune, glaube ich. Ne? Ich bin definitiv gerne im Theater und gucke mir sehr gerne Stücke an, auch gerne aus der Theaterpädagogik. Und dann bin ich aber auch gerne beispielsweise im Katakombentheater. Die haben echt ein fantastisches Musikangebot. Und ich sage immer, das Katakombentheater steht in Essen auch für die Vielfalt und Breite, für die Diversität, die es in der Kultur braucht. Und daher ist das auch ein wichtiger Ort. Ich gehe aber auch gerne zum Essen Original, weil auch da ein total breites Angebot ist, was mich anspricht. Jetzt bald haben wir ja ein kleines Festival an der Zeche Karl, was ich auch total spannend, da werde ich definitiv auch hingehen. Also ich habe nicht den einen Ort, sondern das macht die Vielfalt, macht ja auch die Kunst und die Kultur aus.
Wenn du jetzt gerade das Katakombentheater ansprichst, hast du selber denn auch schon mal Theater gespielt oder irgendein Talent für Schauspielerei oder Gesang oder sowas?
Ich habe tatsächlich auch mal selber Theater gespielt. Also ich war auf der Gesamtschule Essen-Mitte, heute Frieda Levi, Und genau, da war ich erstmal im Theaterkurs. Ne? Die haben ja den Wahlpflichtbereich. Das bedeutet, wird ja von der Stundenzahl wie ein Hauptfach. Da habe ich Theater gewählt und hatte dadurch die Möglichkeit, halt wirklich auch in der Schule direkt Theater fest im Stundenplan eingeplant zu bekommen. Und habe dann meinen Auftritt bei der Essener Volksbühne gehabt, mit dem ich dann tatsächlich auch als Aschenputtel damals getourt bin. Durch irgendwelche Schulaulen und wir haben das vorgeführt. Also das, ja, das ist meine Bühnenerfahrung.
Als Aschenputtel?
Als Aschenputtel damals.
Und hat dir das, also hat das auch Spaß gemacht oder hast du irgendwann gesagt, boah, okay, weiß, eine nette Erfahrung, aber brauche ich jetzt nicht nochmal?
Nee, ich habe das geliebt. Also mir hat das unglaublich viel Spaß gemacht. Ich habe ja später auch viel selber im Kulturbereich gearbeitet, bin dann aber eher in die Organisation und Gestaltung gegangen. Also habe die Bühne anderen überlassen und habe versucht, den Rahmen so zu organisieren, ja, dass andere die Bühne gestalten und erobern können. Und das insbesondere Kinder und Jugendliche.
Ja. Ja, Theater, Kino, Club, wo findet man dich am ehesten, wenn du dich entscheiden müsstest?
Ich habe ein Kind. Meine Clubbesuche machen derzeit echt Pause. Das kriege ich einfach nicht hin. Selbst das Kino, das versuchen wir schon irgendwie zu integrieren. Ich liebe die Programmkinos in Essen. Ich gehe total gerne auch alleine ins Kino, auch in die Galerie Cinema und gucke mir da mal einen Film an. Also es gibt ja ganz viele schöne Kinos, das Eulenspiegel, da war ich früher auch als Kind ganz oft. Die Lichtburg ist ein tolles Erlebnis. Also ich mag das sehr gerne, nur es ist alles eine Frage der Zeit im Moment.
Hast du einen Lieblingsfilm?
Boah, schwierig zu. Was mir als erstes, ich nenne jetzt einfach, was mir als erstes in den Kopf kommt. Berührend tut mich einfach Die Kinder des Monsieur Mathieu. Ich weiß nicht, ob du das, ist ein französischer Film. Der darüber handelt, dass es ein Kinderheim gibt, wo man mit Strenge und viel Gewalt auch agiert wird und erzogen wird. Und dann kommt Monsieur Mathieu und bringt einfach Wärme und die Liebe zu Musik zu den Kindern. Und das macht was mit den Kindern. Und darüber handelt dieser Film. Der hat mich sehr berührt und ich habe ihn auch bis heute ein paar Mal gesehen.
Ja. Gibt es irgendwas, was dir hier in der Essener Kulturlandschaft vielleicht noch fehlt, wo du sagst, boah, das wäre mal schön, wenn Essen auch sowas hätte? Ich meine, wir haben zwar ein Opernhaus, aber jetzt keine Elbphilharmonie. Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, das wäre noch schön?
Ich glaube, dass wir darüber sprechen müssen, eher nicht, was es noch braucht, sondern wie wir unterstützen können. Also das, was es gibt. Es gibt nämlich, habe ich ja schon gesagt, total viel. Und insbesondere die freie Szene, die hat ja häufig die Situation, einfach in einer absoluten Ressourcenknappheit bis Armut zu agieren. Und ich weiß, dass das Essener Kulturamt da auch schon sehr, sehr viel tut und da auch einen totalen Fokus drauf hat. Ich glaube aber, dass wir als Stadt insgesamt oder als Politik insgesamt sehr auf die freie Szene aufpassen müssen. Weil wir bekommen das ja auch vom Land mit, die freie Szene steht sehr unter Druck. Und man spürt es ja erst, wenn was wegbricht, wie wichtig es war. Und ich habe im Moment große Sorge um die freie Szene. Und deswegen würde ich nicht, es fehlt nichts, das, was da ist, braucht Support.
Okay. Wenn wir jetzt nochmal generell so auf die Stadt gucken, wo hältst du dich denn sonst noch am liebsten auf? Wenn du wirklich mal rauskommen willst aus dem Alltag, vielleicht irgendwo einen Ort der Ruhe suchst, wie auch immer, wo hältst du dich gerne in Essen auf?
Ich bin gerne im Wald. Ich gehe gern im Wald spazieren, weil das ist, ich finde, da gibt es unterschiedliche Wälder. Der Schellenberger Wald ist total schön, aber es gibt unterschiedliche Wälder. Ja, weil so ein Wald mir das absolute Gefühl von Ruhe vermittelt, mich auch wieder erdet. Viele der Bäume waren da, bevor es mich gab, werden länger da sein, als ich da bin. Also auch so ein Gefühl von Demut und nochmal so ein Besinnen auf das Wesentliche. Also deswegen, der Wald ist ein wichtiger Ort für mich, welcher auch immer.
Findest du, wir haben genug Wald in Essen?
Nö. Nein, glaube ich nicht.
Nee?
Nee, absolut nein. Ich glaube, da muss einiges passieren. Ich bin ja auch Fan von, es gibt dieses Tiny Wood, also dieses kleine Wälder-Konzept. Das bedeutet, wir entsiegeln Orte. Und da meine ich halt auch wieder, ne, jetzt kann ich nochmal andocken bei dem Perfektionismus. Natürlich wäre es ein großer Wald super, aber viele kleine Wälder sind auch super. Und davon muss es in Zukunft einfach viel, viel mehr geben. Das hat ganz unterschiedliche Effekte. Erstmal ist es schön, dann spendet es Schatten, dann spendet es Kühle, dann saugt es auf bei Starkregen und ja, ist einfach auch ein ästhetischer Faktor, aber halt auch ein Klimaschutz- und Klimaresilienzfaktor für eine Stadt. Und deswegen bin ich ein totaler Fan von diesem Tiny Wood, also kleine Wälder-Konzept und sehe da ganz viel Potenzial in Essen.
Okay, ja, du bist also gerne in Wäldern. Wo hältst du dich denn in Essen nicht so gerne auf?
Das kann ich so gar nicht sagen. Ich bin ungerne auf Straßen mit dem Fahrrad unterwegs, wo ich das Gefühl habe, da hier ist es nicht risikoarm zu fahren. Also wenn ich bringe gerne das Beispiel, als ich letztens mit dem Fahrrad vom Hauptbahnhof zu Zeche Karl gefahren bin. Und da habe ich mich ungerne auf dem Fahrrad an dieser Stelle aufgehalten, weil das war nicht nur gefühlt, nicht subjektiv, glaube ich, ein Risiko, sondern es war tatsächlich auch ein Risiko. Und daher würde ich nicht sagen, dass es Orte gibt, an denen ich mich ungerne aufhalte, sondern eher Momente gibt, die wir anders gestalten müssen, damit es auch da angenehm ist zu sein.
Mhm. Was liebst du an der Stadt? Also ich gehe davon aus, du lebst gerne in Essen, sonst würdest du ja wahrscheinlich auch nicht für das Amt der Oberbürgermeisterin kandidieren. Was liebst du an der Stadt und deiner Heimat?
Also ich sage mal, es gibt eine langweilige Sache an mir und das ist das Thema Wohnen. Ich bin hier geboren und ich habe nie woanders gelebt. Und das hat den Vorteil, dass ich habe auch schon in ganz vielen Stadtteilen gewohnt. Ich bin ziemlich oft, habe ich auch die Wohnung gewechselt und auch den Wohnungsort. Deswegen kenne ich Essen sehr gut und ich bin, würde ich auch behaupten, sehr gut vernetzt. Essen hat ganz viele engagierte Menschen, ganz viele Vereine, ganz viele Initiativen, die aus intrinsischer Mut, also weil sie es einfach richtig finden, sich für diese Stadt engagieren. Und das, finde ich, gibt mir ganz viel Kraft, ganz oft. Essen ist total grün an einigen Stellen, aber an vielen halt auch nicht. Aber Essen ist halt in der Mitte des Ruhrgebiets. Ist Vielfalt, Teil dieser Metropole, also dieser Metropole Ruhr. Und ich glaube, dass in Essen ganz viel Potenzial sitzt. Ich glaube, dass in Essen ganz, ganz viele tolle Menschen leben. Und Essen ist meine Leidenschaft und meine Heimat. Ich wüsste nicht, was ich dir antworte, wenn du mich fragst, was liebst du nicht an Essen. Dann würde ich natürlich mit dem Verkehr kommen, dann würde ich dir mit einigen Dingen kommen. Aber Essen hat super viel Potenzial als Stadt. Und das mag ich sehr gerne und ich fühle mich hier zu Hause.
Natürlich muss jetzt die Frage kommen, was magst du nicht an Essen? Wir haben schon gerade gehört, Fahrradwege, das ist ein Thema. Was gibt es noch, wo du sagst, das ist so ein Thema, das finde ich nicht so schön an der Stadt?
Naja, also natürlich nenne ich dir jetzt die Verkehrssituation. Essen hat eine Politik erlebt, die Auto vor Mensch gesetzt hat. Das bedeutet, dass Auto dominiert, das ist laut, das macht die Luft schlecht und mindert unser aller Lebensqualität. Und das mag ich nicht. Das ist aber veränderbar und das wiederum mag ich. Dann haben wir auch die Situation in Essen, dass wir reden ja von der A40 als Sozialäquator ganz oft, also dass wir Essen hat jedes dritte Kind lebt in Armut. Die Postleitzahl sagt nach wie vor über Lebenschancen von Kindern etwas aus. Auch Essen steht zunehmend unter Wohn- und Mietdruck. es gibt viele Schrauben, die wir drehen müssen, damit sie für alle gut sind. Essen steht auch in der Situation, dass wir eine Bildungsungerechtigkeit haben. Auch hier gibt es viele Schrauben, die wir drehen müssen. Ich bin selbst Mutter und stand vor 2 Jahren in der Situation, Kita-Platz für meinen Sohn zu suchen und finden zu müssen. Ich habe 10 Absagen gehabt, bevor wir eine Zusage hatten. Das ist die Situation, in der sich Familien befinden. Ich habe dann eine bekommen, aber manche bekommen keine. Und mir war das bewusst, aber ich habe es nicht gefühlt. Und ich glaube, dass das nochmal eine andere Ebene ist, wenn man das dann fühlt. Weil als ich klar hatte, hey, es kann echt sein, dass wir keinen Kita-Platz für ihn bekommen, dann sind es einfach Existenzfragen, die sich da stellen. Und auch da ist eine Schraube, die wir drehen müssen. Ich glaube, Essen kann lebenswert für uns alle sein und auch eine gerechte Stadt werden. Ich würde mir übrigens auch wünschen, dass Essen ein sicherer Hafen ist. Essen ist noch kein sicherer Hafen im Sinne des Bündnisses sicherer Häfen, also der Seebrücke. Auch das würde ich mir wünschen. Und deswegen bewerbe ich mich auf dieses Amt, weil ich diese Schrauben gerne drehen würde.
Da liegen aber sehr, sehr viele Schrauben auf dem Schreibtisch des Oberbürgermeisters. Schreckt dich das nicht ab? Also der Stapel an Arbeit scheint ja doch recht groß zu sein.
Natürlich, aber ist ja auch eine große Stadt. Also, ich bewerbe mich ja auch auf das Amt einer großen Stadt, einer Großstadt wie Essen, mitten im Ruhrgebiet, mit all den Menschen, die hier leben, mit all den Initiativen der Wirtschaft und auch den vielen, vielen Mitarbeitenden in der Stadtverwaltung, die ja alle zum Wohle dieser Stadt auch arbeiten. Ich bin aber auch der Überzeugung, dass die Veränderungen vor denen wir stehen, nur gelingen, wenn wir eine Stadtspitze haben, die das wirklich möchte. Und ich habe ja, jetzt bin ich Lehrkraft, davor habe ich aber lange in der Verwaltung gearbeitet und auch in einer Kommune und war da auch für Veränderungsmanagement unter anderem zuständig und weiß daher, dass Veränderung nur gelingt, wenn die Spitze es wirklich möchte, also es wirklich will. Und wenn wir eine umweltschonende, klimafreundliche, nachhaltige Stadt haben möchten, was auch gleichzeitig soziale Gerechtigkeit bedeutet, dann brauchen wir einen Wechsel an der Stadtspitze, die das wirklich möchte. Und davon bin ich überzeugt, dass wir 2025 ist jetzt der Zeitpunkt, dass dieser Wechsel eingeleitet wird.
Wenn du denn mal nicht hier in der Heimat bist in Essen und Urlaub hast zum Beispiel, also wenn man wirklich raus kann aus der Stadt, wo geht's dann für dich am liebsten hin? Also ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich keine langen Flugreisen oder machst du auch gerne mal eine weitere Reise?
Ich gehe gern campen. Und das kann man wunderbar in Frankreich machen. Ich bin total gerne an der Atlantikküste. Und da kann man super mit dem Auto hinfahren oder mit dem Campingbus, wie auch immer man unterwegs ist. Und das ist so für mich Urlaub. Das ist natürlich immer die Frage, okay, was hat man für ein Wetter beim Campen? Campen und Regen ist echt nicht so gut. also man kann mal einen Regenschauer irgendwie durchstehen, aber wenn es dann irgendwie lange regnet. Aber bis jetzt habe ich, Klopf auf Holz, echt gute Erfahrungen gemacht. Und dann liebe ich das. Und das ist für mich total die Qualitätszeit, mit meiner Familie den ganzen Tag draußen zu sein. Mein Sohn kann den Campingplatz, wir waren jetzt tatsächlich auch diesen Sommer in Frankreich und der hat den Campingplatz mit 3 Jahren für sich erobert, ist da mit dem Fahrrad rumgefitscht und so. Und das ist einfach Selbstständigkeit. Es ist in der Regel ziemlich nah zum Strand zu laufen und so. Und das ist für mich dann wirkliche Erholung.
Aber ein Haustier war nicht dabei, oder?
Nee.
Ihr habt keins?
Wir haben kein Haustier. Das würde ich zeitlich überhaupt nicht unterbringen. Ich hatte mal einen Hund. Das war aber auch, wir haben eine Bekannte gehabt, von unserer Familie. Und wir haben uns um sie gesorgt und gekümmert. Und meine Mutter musste sie dann irgendwann in eine Senioreneinrichtung bringen. Und sie hatte einen Hund und dann hat sie mich angerufen, Inga, ich bringe sie jetzt einmal in die Einrichtung, kannst du dich bitte um den Hund kümmern? Und ich sollte den Hund dann ins Tierheim bringen. Und das habe ich nicht übers Herz gebracht. Und dann habe ich mit meinem damaligen Freund diesen Hund aufgenommen, weil er sich sowieso immer einen Hund gewünscht hat. Und dann hat er irgendwann gesagt, also dann habe ich mich getrennt, dann hat er gesagt, nimm diesen Hund und geh. Und dann war es auf einmal nur meiner. Und dann, genau, habe ich das mit meiner Schwester zusammen, ich bin dann damals mit meiner Schwester zusammengezogen und wir haben dann in einer Zweier-WG uns um diesen Hund gekümmert und ich habe dann gesagt, okay, es ist total zeitintensiv, so ein Tier, und es passt nicht mit meinem Leben zusammen. Und deswegen habe ich gesagt, wenn ein Hund, dann erst, wenn ich im Ruhestand bin.
Das ist sowieso ein gutes Stichwort. Du hast Familie, du hast einen Job. Jetzt mittendrin im Wahlkampf, wie stressig ist denn die Zeit gerade?
Die ist ordentlich getaktet. Das definitiv. Ich würde von mir behaupten, dass ich gut in Organisation bin. Ich auch wieder der Vorteil, dass ich nie woanders gelebt habe, ist, ich habe hier ein familiäres Netzwerk auch. Die Großeltern sind extrem eingespannt jetzt in dieser Zeit. Und ich, genau, mache jeden Sonntag, setze ich mich mit meinem Mann hin und wir durchdenken die Woche und fragen dann nach bei zeitlichen Lücken, wo wir Unterstützung brauchen, ob das möglich ist, und in der Regel geht das. Also es ist alles straff organisiert und es sind viele Unterstützungssäulen mit eingebaut, sonst wird es natürlich nicht funktionieren.
Wie findest du denn zwischendurch mal etwas Ruhe? Also, oder anders gefragt, bleibt überhaupt Zeit im Moment, um mal in den Wald zu gehen und eine entspannte Runde zu drehen?
Ja klar, aber nicht alleine. Dann nehme ich meinen Sohn mit. Also, dass ich jetzt alleine durch den Wald laufe, das geht gerade nicht, sondern die Zeit, die ich dann habe, die verbringe ich mit meiner Familie.
Wie hat denn deine Familie eigentlich reagiert, als sie gehört haben, dass du Oberbürgermeisterkandidatin bist oder das Amt des Oberbürgermeisters, der Oberbürgermeisterin übernehmen möchtest?
Das haben wir zusammen entschieden. Also das habe ich mit meinem Mann entschieden. Ich habe ihn nicht informiert. Ich habe ihm irgendwann gesagt, dass das in meinem Kopf ist. Er kennt mich. Wir sind jetzt über 10 Jahre zusammen und ich war immer engagiert. Ich war immer politisch engagiert. Er kennt mich nicht anders. Also er weiß ja auch, wen er da geheiratet hat. Aber sowas ist natürlich nochmal eine andere Entscheidung, eine andere Ebene. Deswegen war mir von Anfang an klar, wenn wir die Entscheidung treffen, dann müssen wir das gemeinsam tun, weil es halt Einfluss auch auf unser Leben hat, unser beider Leben. Und dann haben wir das besprochen und haben auch die Großeltern mit eingebunden, ob sie auch bereit sind, da die Unterstützungssäulen zu sein, die wir dann brauchen. Und dann habe ich von allen das grünes Licht bekommen, wortwörtlich. Und dann habe ich mich beworben bei meinem Kreisverband.
Okay, ja, da kommen wir gleich auch noch mal ganz kurz drauf. Aber vorher noch einen Schritt zurück. Du warst Kinderkrankenschwester oder bist gelernte Kinderkrankenschwester. Warum hast du dich entschieden, ja, aus dem Beruf rauszugehen? Ich meine, es ist ja auch ein Beruf, der aktuell ja auch super gefragt ist, beziehungsweise ja, ein hoher Bedarf ist. Warum war das für dich aber keine Option, da weiterzumachen?
Ich habe die Ausbildung damals gemacht, weil ich vorhatte, in Projekten zu arbeiten. Mein Ziel war es, bei Ärzte ohne Grenzen tätig zu sein. Deswegen habe ich die Ausbildung damals gemacht. Ich habe dann mir schon während der Ausbildung Gedanken gemacht, okay, du möchtest jetzt auch nicht dein ganzes Leben in Auslandsprojekten rumtingeln, sondern du möchtest irgendwas oder engagiert sein, sondern du möchtest was machen, was du hier auch vor Ort machst. Und als Kinderkrankenschwester lernt man natürlich auch, dass Gesundheit ein sehr umfassender Begriff ist und dass auch das Soziale extrem dazugehört. Und ich habe dann natürlich auch, hatten wir Kinder, wo das Jugendamt mit eingeschaltet werden musste etc. Und ich fand das immer sehr interessant, das halt umfassender zu betrachten, und habe mich während der Ausbildung schon entschieden, dann danach soziale Arbeit zu studieren. Das habe ich dann auch gemacht und habe dann aber trotzdem viele Jahre als Kinderkrankenschwester gearbeitet. Ich liebe diesen Beruf, ich finde ihn super, weil er mir die Möglichkeit gegeben hat, du gehst zur Arbeit und du weißt, du hast jetzt gerade, also sinnvoller kannst du nicht tätig sein als für die Gesundheit von Kindern. zu sorgen. Und dann habe ich damit auch meine Studiengänge finanzieren können. Das war natürlich auch sehr hilfreich. Mhm. Habe dann aber auch gemerkt, der Schichtdienst haut natürlich rein. Mhm. Ich habe viele Nachtwachen gemacht. Und das war irgendwann nicht mehr kompatibel. Also es passte irgendwann nicht mehr zu dem, was sich dann in meinem Tagsüberleben auch beruflich entwickelt hat. Und da musste ich Entscheidungen treffen. Ich glaube aber, dass mir der, jetzt kommt so ein
ja, Martins auch das hinten. Ist die Großstadt.
Auch
ja.
Das ist die Großstadt, genau. Mhm. Ja. Ich glaube, dass das mir aber unglaublich viel Basiswissen auch mitgegeben hat, was Teamarbeit bedeutet. Was es, also du bist ja wirklich als Krankenschwester, als Krankenpfleger bist du in einem Team und es gibt die Aufgabe und wenn dann jemand ausfällt, dann gibt es trotzdem noch die Aufgabe. Du kannst nicht sagen, ich mache da jetzt nur 80% von, weil das bedeuten würde, ich mache jetzt nur bis Zimmer 8 von 11. Das geht ja nicht. Das bedeutet, genau, es ist... Für mich sind das alles Helden des Alltags, die dort tätig sind. Und ich denke da noch ganz häufig dran zurück. Mir fehlt es auch manchmal, weil es einfach ein Teil meiner Identität auch ist oder gewesen ist. Und habe mich dann aber entschieden, irgendwann zu sagen, ich gehe jetzt aus der Klinik raus und konzentriere mich jetzt auf meine anderen Bereiche.
Ja, du bist sozial sehr engagiert, das haben wir gerade auch schon ein bisschen rausgehört, hast auch, glaube ich, die Integrationsmedaille des Bundes mal verliehen bekommen. Woher kommt denn bei dir dieser Antrieb, dich so zu engagieren? Also ist das schon von klein auf gelernt oder hast du irgendwann so einen Schlüsselmoment gehabt, wo du sagtest, boah, ich muss mal jetzt irgendwie was tun?
Nee, ich glaube, also klein auf weiß ich jetzt nicht, aber ja, ich glaube, das ist in einem drin. Und mein Mann hat irgendwann mal zu mir gesagt, er stellt sich das total anstrengend vor, immer diesen, diesen Antrieb, sich engagieren zu müssen, nicht mal für sich einfach zu sein. Und ich habe da total lange drüber nachgedacht, als er das gesagt hat, weil er hat völlig recht. Ich habe diese innere Unruhe dadurch auch irgendwie. Aber ich sehe das als ein großes Privileg an, weil ich mein Wohlbefinden davon abhängt. Ich sehe es im Zusammenhang zu anderen Menschen. Und wenn etwas ungerecht ist, dann macht mich das unruhig. Und das kann ich nicht verändern. Deswegen habe ich auch vorhin, er hat mich so kennengelernt und ich bin so. Das wird sich nie verändern. Das ist meine Persönlichkeit und das gibt mir unglaublich viel Energie. Ich glaube wirklich, also ich bin Workaholic, weil ich diese Energie habe, diese Unruhe verändern zu wollen. Mhm. Und ich kann auch Ruhepausen haben, ich kann auch zur Ruhe kommen. Wenn ich im Urlaub beispielsweise bin, dann bin ich im Urlaub. Aber sobald ich dann wieder in meinem Alltag bin, habe ich viel Energie, Dinge anzupacken und zu verändern zu wollen.
Mhm. Ist das auch der Grund, warum du in die Politik gehen wolltest?
Oder? Ja.
Ja?
Ja. Ich habe lange auch in der medizinischen Sprechstunde gearbeitet für die medizinische Flüchtlingshilfe und habe die Sprechstunde geleitet, wo sich Menschen hinwenden können. Das ist nach wie vor so. Hier in Essen ist das Medinetz. Die krank oder schwanger sind, aber keinen barrierefreien Zugang, also nicht einfach zum Arzt oder ins Krankenhaus gehen können. Und wir haben damals auch viel versucht, diese Situation, weil damit geht wirklich auch Schicksal einher. Und es wäre gut, wenn es diese Barrieren nicht gäbe, denn jeder braucht gesundheitliche Versorgung. Und wir haben viel versucht, damals auch mit Politik zu sprechen. Und irgendwann habe ich gesagt, so und jetzt möchte ich an diese Entscheidungstische. Ich möchte nicht mehr darum bitten, dass mir jemand an diesen Tischen zuhört, sondern jetzt möchte ich selber an den Tisch. Und ich habe ja auch die Seebrücke hier in Essen mitgegründet. Und das war meine Motivation, in die Politik zu gehen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, dass Menschen mit einer Armutssensibilität, mit einem Wunsch, dass diese Stadt lebenswert ist für die Menschen von heute und aber auch für die Menschen von morgen, dass sie so gestaltet wird. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass diese Menschen mehr an die Tische kommen und an die Tische der politischen Entscheidungen. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, ja.
Mhm. Und war für dich dann immer schon klar, wenn Politik, dann bin ich bei den Grünen? Oder wie kam die Entscheidung?
Das war für mich immer schon klar. Die Grünen sind eine Bewegungspartei, aus der Bewegung heraus entstanden. Immer für Klimaschutz, das ist die DNA der Grünen. Immer für soziale Gerechtigkeit, aber auch für Feminismus, für feministische Themen. Und das ist die DNA der Grünen und ich würde sagen, das ist auch meine DNA. Deswegen gab es da schon immer einen Match und ich habe mich nie gefragt, ob es eine andere Partei ist.
Würdest du sagen, die Grünen sind sich im Laufe der Jahre treu geblieben? Weil man hört ja jetzt auch von vielen Ecken, ja, jetzt geht es viel um Krieg und so. Und eigentlich das, was die Grünen ja nie wollten, ne? Das war immer eine Friedenspartei. Und ja, jetzt, weiß ich nicht, ist es so ein bisschen auf der Kippe, hat man manchmal das Gefühl, dass sie doch so ein bisschen von dem Weg von früher abgekommen sind. Wie siehst du das?
Naja, sie sind jetzt in der Regierungsverantwortung gewesen. Und letztendlich ist es so, wenn Entscheidungen 100% grün getroffen werden können, dann sind es mit Sicherheit andere Entscheidungen, als wenn sie in einer Koalition, einer Kooperation getroffen werden. Aber wir sind halt in einer Demokratie, wo genau das dazugehört, diese Aushandlungsprozesse. Und wo es halt nicht so ist, wir in Wahlkämpfen sagen wir natürlich, hey, das ist 100% grün, das sind unsere Inhalte. Und dafür stehe ich ja jetzt auch. Wenn man dann in Verantwortung kommt, dann ist man nicht in einer Alleinentscheidung, sondern dann muss man halt in Aushandlungsprozesse gehen und auch im Kontext von den Dingen, die in Welt passieren. So, und deswegen würde ich sagen, ist es einfach Teil der Demokratie, dann auch Entscheidungen in Kompromissen zu treffen. Mhm. Natürlich mit dem schmalen, mit dem Grad, sich selber treu zu bleiben. Das ist das A und O. Wenn ich von Kompass spreche, dann meine ich das ganz klar. Und das ist die Herausforderung, in solchen Kooperationen und Koalitionen so viel wie möglich seine eigenen Überzeugungen und auch, ja, der Parteilinie reinzubringen.
Mhm. Was würde es dir denn bedeuten, wenn du tatsächlich Oberbürgermeisterin von Essen werden würdest? Du lebst dein Leben lang hier, bist der Heimat sehr verbunden. Was würde es dir bedeuten, tatsächlich dann mal Stadtspitze zu sein?
Ja, erstmal wäre das eine große Ehre. Eine riesige Verantwortung. Mir würde es aber auch bedeuten, dass ich mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt die Möglichkeit und Chance habe, die Stadt zu gestalten. Und daher würde es auch eine Chance für Essen bedeuten. Und wir haben ja auch das Ziel der Klimaneutralität, das haben wir nicht nur kommunal, das haben wir nicht, sondern das wird auch, also wir sind ja eingebettet, auch als Stadt in Deutschland, als Land in Europa. Und wenn wir diese Klimaneutralität erreichen möchten, dann brauchen wir jetzt Veränderungen. Das ist so. Entweder wir springen jetzt auf diesen Zug auf oder der Zug ist abgefahren. Und ich möchte, dass Essen auf diesen Zug aufspringt. Und das würde ich Oberbürgermeisterin werden, dann hätten wir die Chancen, in diesem Zug zu sitzen.
Zugführerin sozusagen. Okay. Ja, dann sind wir aber gleich noch einen Musikwunsch.